In diesem Museum habe ich keine Angst, aber ich fühle mich unwohl, schwerfällig. Mir ist klar, dass ich im Weg bin, dass ich hier nichts zu suchen habe, dass ich die Ruhe von jemandem oder etwas störe. Vielleicht werden die Dinge ja wie in Kindergeschichten lebendig, sobald die Nacht anbricht und niemand mehr da ist, der sie beobachtet. Dann strecken und räkeln sich die Kunstwerke, die Geister treten aus den Skulpturen, die sie inspiriert haben, die fiktiven Figuren erwachen zum Leben. Doch ich bin da, lästige Zeugin, unbeholfen, hinderlich, und die große nächtliche Parade kann nicht stattfinden. Ich ziehe meine Schuhe aus, weil mir das Geräusch meiner Absätze auf dem Fußboden unangenehm ist. Ich würde mich am liebsten ganz klein machen. Barfuß beschließe ich, durch das Museum zu wandeln, wie ein beliebiger Besucher, der zur Kasse gehen, sich ein Ticket kaufen, gewissenhaft die Werke betrachten, die Erklärungstafeln entziffern und versuchen würde zu begreifen, was die Künstler zu sagen haben. Ich verstehe nicht viel von zeitgenössischer Kunst. Anders als die Literatur ist Kunst erst spät in mein Leben getreten. Bei meiner Großmutter hingen die Wände voll alter Schinken von zweifelhaftem Geschmack. Sterbenstrostlose Stillleben, Sträuße in welken Farben und vor allem ein pompöses Porträt meines Großvaters in Spahi-Uniform über dem Kamin. Meine Eltern dagegen interessierten sich für zeitgenössische marokkanische Künstler. Ich erinnere mich an die naiven Figuren der Malerin Chaibia oder an die Werke von Abbes Saladi, dessen monströse Kreaturen mit Vogel- oder Pferdeköpfen mich in meinen kindlichen Albträumen heimsuchten. Mein Vater malte selbst auch, und am Ende seines Lebens, als er nicht mehr arbeitete und melancholisch wurde, hat er ein paar sehr schöne Bilder geschaffen, dunkle, von Gewittern zerrissene Himmel, vor Kummer niedergedrückte Steinwüsten. Nach dem Gefängnis malte er Menschen mit Taucherhelmköpfen. Ich habe ein Foto von ihm, im Atelier eines Freundes, wo er auf dem Boden sitzt. Seine Finger sind voll roter Farbe. Er wendet sich dem Objektiv zu und sieht glücklich aus. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals miteinander über Kunst geredet haben. In den 1980er Jahren gab es keine Museen in Rabat. Als Kind habe ich nie eine Ausstellung besucht und das Kunstmilieu schien mir einer Elite vorbehalten zu sein, die einer anderen Welt angehörte. Zu dieser Zeit betrachtete man Kunst noch aus einem sehr westlichen Blickwinkel und die marokkanischen Malerinnen und Maler, die meine Eltern liebten, hatten nicht die Sichtbarkeit, die sie in den 2000er Jahren erlangten, als afrikanische Kunst in Mode kam. Von den großen Gemälden, den berühmten Skulpturen, hatte ich nur Reproduktionen in meinen Kunstgeschichtsbüchern gesehen oder in Museumsbroschüren, die meine Eltern aus dem Ausland mitgebracht hatten. Ich kannte die Namen von Picasso, Van Gogh oder Botticelli, doch ich hatte keine Ahnung, wie es sich anfühlen mochte, ihre Bilder zu bewundern. Während Romane zugängliche, vertraute Objekte waren, die ich bei einem Straßenbuchhändler in der Nähe meines Gymnasiums kaufte und dann in meinem Zimmer verschlang, war die Kunst eine ferne Welt, deren Werke sich hinter den hohen Mauern europäischer Museen versteckten. Meine Bildung kreiste um Literatur und Kino, was vielleicht erklärt, warum ich so früh von Geschichten besessen war. Die ersten Male, die ich, nachdem ich in Paris angekommen war, in ein Museum gegangen bin, war ich sehr beeindruckt und ein bisschen befangen. Genau wie im Theater, einer weiteren seltenen Erfahrung in Marokko, und etwas, das ein wenig Übung braucht, glaube ich, damit man es schätzen kann. Im Museum beobachtete ich die anderen. Wenn sie bei einem Bild verweilten, blieb auch ich lange davor stehen, weil ich annahm, es sei bedeutender als die anderen. Brav las ich alle Erklärungen, versuchte mir den Titel des Gemäldes zu merken, den Namen der Schule, der der Maler angehörte. Ich fragte mich, ob ich auch eines Tages Sätze sagen könnte wie: Welch ein Meister der Farben oder was für eine Beherrschung der Perspektive. Als ich 25 war, bin ich mit einem Freund, der an der Kunsthochschule studiert hatte, nach Italien gefahren. Er ist mit mir in die Uffizien gegangen, die ich noch nie zuvor besucht hatte, und ich machte vor jedem Gemälde ein andächtiges Gesicht, artig wie bei der Erstkommunion, den Rücken gebeugt vor so viel Schönheit und Talent. Mein Freund hat sich über mich lustig gemacht, über diese etwas dämliche Ehrfurcht, die völlige Abwesenheit von eigenständigem und kritischem Denken, die ich an den Tag legte. »Tu nicht so unterwürfig«, hat er zu mir gesagt. »Sieh dir das an, was dir gefällt, was dich bewegt.« Seitdem hatte ich das Glück, zahlreiche Museen zu besuchen, und ich habe mich immer bemüht, den Rat meines Freundes zu beherzigen. Ich wäre gern eine hedonistische Betrachterin, die sich nur von ihrem persönlichen Geschmack und ihren Gefühlen leiten lässt. Aber in Wahrheit ist die Befangenheit nie ganz verschwunden. Museen erscheinen mir weiterhin wie erdrückende Orte, wie der Kunst der Schönheit, dem Genie geweihte Festungen, in denen ich mich winzig klein fühle. Ich empfinde dort eine Fremdheit, eine Distanz, die ich hinter einer falschen Unbekümmertheit zu verbergen suche. Das Museum bleibt für mich ein Ausdruck westlicher Kultur, ein elitärer Raum, dessen Codes ich noch immer nicht erfasst habe.